24 Börsetypen. And now in Season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken, Generali, KG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 15 ist Dominik Lindner, Partner beim Geschäftsmodellentwickler Edison und in Kürze Workshop-Co-Host zum Thema KI bei der Moving Forward Conference in Wien und jetzt bei mir im Studio. Lieber Dominik, servus und herzlich willkommen.
Dankeschön, servus Christian.
Wir haben schon mal ein tolles Vorgespräch gehabt. Ja, wir kennen einige Leute gemeinsam. Du bist Sturm Graz-Fan, Gratulation zu den aktuellen Auftritten. Da kommen wir dann auch noch dazu. Karriere, Werdegang, Podcast auch bei dir. Erzähl mal, wie es bei dir beruflich losgegangen ist. Du bist Grazer, glaube ich.
So ist es.
So ist es. Und was macht man da so in Graz, wenn man dann schön langsam in die Wirtschaft einsteigt?
Ja, in Graz hat man zumindest die Möglichkeit zu studieren. Das ist,
ist schon mal was.
Ja. Ne? Das bietet nicht jede Stadt. Das habe ich dann auch dort getan. Damals BWL, wofür ich im Nachhinein auch dankbar ist vielleicht übertrieben, aber recht froh bin, weil zu meiner Zeit hat es ja noch nicht so viele unterschiedliche spezialisierte Ausbildungen gegeben. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich da eher eine generalistische Ausbildung genossen habe, und zwar in der ganzen Breite. Das hat mir dann später im Berufsleben oft den Hals und die Haut und was der Teufel was noch alles gerettet, dass ich mich auch in den Details der Buchhaltung auskenne und nicht nur in anderen lichten Höhen des Marketing oder des Sales-Bereich.
Mach einen kleinen Zeitsprung, aber jetzt nur was die Ausbildung betrifft, weil ich noch was gesehen habe, das ich im Vorgespräch gar nicht erwähnt habe. Systemisch-analytischer Business Coach. Du hast später mal noch Fortbildung gemacht, so 10 Jahre her circa, ne?
Ja, das war in einer Phase, wo ich selber mit mir sehr viel arbeiten musste und auch etwas sensibilisiert war für, sagen wir mal, psychologische Themen. Und bin da über eine Arbeitskollegin in eine systemisch-konstruktivistische Ausbildung hineingekommen, die dann summa summarum 3 Jahre gedauert hat, also insofern sehr fundiert war. Und zum einen die Systemtheorie, also das Denken in Verbindungen von Menschen als System, und zum anderen den Konstruktivismus, also die, wenn man so will, die philosophische Sichtweise, dass die Welt eine Konstruktion ist, die jeder für sich in seinem Kopf hat und beim Gegenüber nicht notwendigerweise dieselbe ist wie bei einem selbst. Das war etwas, was ich da gelernt habe, gefühlsmäßig, intuitionsmäßig schon ein bisschen in mir gehabt habe, aber das ist halt dann sozusagen mit Theorie und Methode untermauert worden im Rahmen von der Ausbildung.
Und zwar auch, nehme ich an, irgendwie einer der vielen Vorboten für die Selbstständigkeit, die dann viel später kommt, oder? Hat das schon was mit dir gemacht auch, oder?
Das war eine, wie soll ich sagen, zum einen eine Ausbildung, die mir später dafür geholfen hat, ganz sicher. Das war insofern auch ein Vorbote, wenn du so willst, von der Selbstständigkeit, weil ich meine jetzige Geschäftspartnerin im Rahmen von der Ausbildung kennengelernt habe und wir dann mit einer kleinen Unterbrechung wieder zueinander gefunden haben. Das war der eine Punkt. Aber ja, es hat mir in jeder Lebenslage was gebracht. Auch in meiner vorherigen Funktion in Führung und Management ist das einfach ein sehr hilfreicher Weg, die Welt zu sehen und mit Menschen zu tun.
Na, dann gehe ich wieder zurück in der Zeit und zu deiner Laufbahn, eigentlich weitgehend in verschiedensten Bereichen der Bauwirtschaft als Angestellter und Manager. Ich beginne mit den Pichlerwerken, weil das hast du als Erster eingetragen auf LinkedIn. Bitte.
Ja, also dass ich in der Bauwirtschaft gelandet bin, ist ja eigentlich ein Hohn für jeden, der sich dort technisch auskennt.
Jetzt bin ich gespannt, warum?
Naja, ich kann eine Glühbirne einschrauben und vielleicht noch ein russisches Licht installieren, wenn einmal die Maler kommen. Ansonsten sind meine elektrotechnischen Kenntnisse damit dann auch schon aufgezählt. Aber ich bin dort ursprünglich in einer Marketingfunktion eingestiegen. Das war im Jahr 2001 und wer sich noch daran erinnert, das waren jene Zeiten, als die Strommarktliberalisierung umgesetzt worden ist und zu der damaligen Zeit sind viele Elektrizitätsversorgungsunternehmen und Elektrotechnikunternehmen gezwungen gewesen, sich mit dem Markt sozusagen auseinanderzusetzen. Und bei den Bichlerwerken ist damals in der mehr als 100-jährigen Geschichte erstmalig eine Marketingposition ausgeschrieben worden.
War bis jetzt nicht notwendig, ne?
War nicht notwendig. Bei einer 100%igen Kundenbindung ist sozusagen das Customer Relationship Management im Nirvana-Status angelangt. Das war anders und da haben die jemand gesucht, der jung ist und der sich auskennt und ja, das war dann ich.
Ja, und weil es Nirvana damals schon nicht mehr gegeben hat an die Band, ja, habt ihr das gemacht, ne? Das war sicher spannende
Zeit. Das weißt du jetzt besser
auf Nirvana. Ich habe kurz überlegt, wann wir den Kurt Cobain verloren haben und ja, wie auch immer. Hanlow House, eine spannende Station, da hast du mir auch im Vorgespräch einiges dazu erzählt. Dort warst du Marketingleiter. Mhm. Hol mal die Häuser, die da gebaut wurden und die du vermarkten durftest, ein bisschen ins Kopfkino rein. Was waren das für Häuser und was waren deren Stärken und wer hat das gekauft circa?
Ja, das ist wieder eine ganz andere Ecke der Bauwirtschaft.
Aber Marketing.
Ne? Das zieht sich durch. Da geht es um sozusagen den Traum vieler Österreicherinnen und Österreicher, der vom Eigenheim, vom Einfamilienhaus im Grünen und die Fertighäuser sind eine wunderbare Alternative, um das zu realisieren, insbesondere dann, wenn man sich so wie ich beim Bauen technisch nicht so gut auskennt, dann ist das halt eine Möglichkeit, etwas sozusagen fertig hingestellt zu bekommen, was man sich vorher auch anschauen kann und wenn man nicht gut ist im Planlesen oder Vorstellungsvermögen, dann ist das natürlich eine super Alternative. Dort habe ich Marketing gemacht, das war wieder ein bisschen ein anderer Twist, weil das natürlich für den Endverbraucher, die Endverbraucherin ist und sehr stark mit Emotionen verbunden ist. Also das ist das Schöne dran.
Das heißt, du hast die Häuser nicht direkt verkauft, aber dann doch wieder indirekt, ne, über dein Marketing.
Sowohl das auch, also ich habe mich zum Probieren und zum Testen und zum Lernen auch selbst in ein Musterhaus gesetzt, wie es die zum Beispiel in der Blauen Lagune gibt, in der Nähe von Wien. Aber auch in Eugendorf bei Salzburg oder in Haid bei Linz, da gibt es so Musterhausparks, wo man sich die Modelle in der Realität anschauen kann. Und vor allem am Beginn habe ich mich da auch selber reingesetzt und versucht, die Dinger zu verkaufen. Das war recht lehrreich. Mhm. Die zweite Geschichte dort, das muss ich sagen, war, dass ich dort auch mit internationalen Kooperationen in Kontakt gekommen bin, weil wir damals versucht haben, im Ausland Fuß zu fassen, in unterschiedlichen Ländern, vor allem in Rumänien, das damals einen sehr großen Bauboom erlebt hat. Und da haben wir ein Tochterunternehmen mit lokalen Geschäftsleuten gegründet und mit diesem Joint Venture versucht hat, einmal Fuß zu fassen.
Das heißt, das Haus ist nämlich dann auch in Rumänien gebaut worden.
Da auf stehen,
Basis eurer DNA und so weiter.
So ist es, ja. Da stehen drei Handlerhäuser.
Also so wie beim Hamburger von McDonald's. Irgendwie die Idee exportiert, aber vor Ort produziert.
Teilweise vor Ort produziert. Ja. Also die Idee war, die Grundelemente aus dem Stammwerk, das war damals in Deutschland, in der Nähe von Berlin, zu liefern und den Endausbau mit Unternehmen aus der Region, also aus das war damals in Baia Mare, das ist im Nordosten Rumäniens, mit lokalen Gewerken dort die Häuser auf der Baustelle fertig zu machen. Ja.
Und warst du als Marketingleiter auch für das Land Rumänien, nehme ich an, verantwortlich, oder?
Richtig, ja, und da bin ich das internationale Management, das ich eigentlich auch als Spezialisierung auf der Uni in Graz damals erlernt habe, reingekommen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich habe auch dort von großen Zulieferfirmen, das war damals konkret ein schwedisches Unternehmen, die Dachsysteme und Belüftungssysteme gebaut haben, entsprechend gekommen, weil wir einfach vor Ort auch Lieferanten brauchten und habe da Leute kennengelernt, die halt in ganz Europa die Niederlassungen betreut haben, ihrer Unternehmen und Firmen und ja, das war sehr interessant.
Und wir sprechen von der Zeit 2006 bis 2008, da hat es dann halt Lehman reingehaut in unser aller Leben. Hat das was gemacht, schon mit dem Kundenvermögen auf jeden Fall natürlich. Ja. Ja. Aber hat euch das getroffen, weil die potenten Kunden andere Sorgen gehabt haben?
Ja, vor allem haben sie kein Geld gehabt.
Genau. Sagen wir mal so. So wollte ich es sagen, hartschotten Christian Satz.
Um es auf den Punkt zu bringen, das ist eines der wichtigsten Stoffe fürs Bauen ist Geld. Da fängt ja alles an.
Griffnerhaus wollte damals an die Wiener Börse gehen, hat es nicht gemacht.
Also das hat damals in der Branche ziemliche Spuren hinterlassen. Ja. Vor allem dann auch, um das Beispiel zu nennen, in Rumänien. Das war ein bisschen ein Zeitversatz, aber auch dort hat es natürlich ordentliche Spuren hinterlassen. Absolut, ja.
Ich habe da viele Fragen jetzt gestellt, weil mich das Thema irgendwie sehr interessiert. Und Hanlo wurde ja dann übernommen von einem großen Player der Branche.
Das ist mittlerweile aufgegangen in der Elk-Gruppe. Mhm. Und gibt es so in der Form, wie es damals war, nicht mehr.
Dann erwähne ich noch die nächste Station. Da warst du lange Jahre Baumit Group als Länderverantwortlicher. Holen wir auch da die Hörerinnen und Hörer kurz rein. Baumit, kurz zum Unternehmen und welche Länder wurden dir da überantwortet?
Ja, Baumit, das ist eine Tochter der Schmidt Industrie Holding, eine niederösterreichische Unternehmerfamilie. Die Firma Baumit produziert Baustoffe, Fassaden, Putze, Estriche. Mit eigenen Produktionen, eigenen Tochterunternehmen in den meisten europäischen Ländern. Und meine Aufgabe war damals als Länderverantwortlicher für mehrere dieser Länderfirmen sowas wie die Schnittstelle zu sein zwischen der Zentrale in Österreich und den Eigentümerinteressen der Holding in Österreich und auf der anderen Seite wieder den lokalen Bedürfnissen und Bedarfen, die ein Unternehmen hat, das vor Ort am Markt sozusagen realisieren will.
Spannend. Und die Lieferkette war damals noch nicht so das Problem, aber natürlich, wenn man alles in einer Hand produziert, ist nicht deppert, nehme ich an.
Lieferkette ist teilweise ein Thema, weil es manche Produkte gibt, wo Vorprodukte in Österreich hergestellt werden, aber die Strategie ist, so viel wie möglich vor Ort zu produzieren. Und möglichst nah an den Baustellen zu sein, was Produktion und Rohstoffe betrifft.
So, wir springen ins Jahr 2017, aber danke für die lange Einleitung, lauter spannende Punkte. Und es waren noch ein paar Spoiler drin. Du hast die Glühbirne erwähnt.
Das ist richtig, ja.
Dein Unternehmen, ja, dann kommen wir dann zum Unternehmensnamen, den ich anders ausgesprochen hätte. Und du hast die Weiterbildung in den 10er Jahren erwähnt, wo du die jetzige Co-Partnerin der Firma oder ihr seid gleichberechtigte Partner wieder getroffen hast. Das Unternehmen schreibt sich Addison, du sprichst das Edison aus und red mal drüber, was macht ihr, deine Partnerin Ursula Marek und du?
Ja, da muss ich jetzt wieder auf der Lebenszeitleiste ein Stück weit zurückspringen. In die Zeiten, wo ich in dem Elektrotechnikunternehmen tätig war. Dort war eine der Marketingaufgaben auch sowas wie Businesspläne zu machen. Und um es sozusagen einfach zu erzählen, ein Businessplan hat sich um ein Unternehmen gedreht, das mehr in Richtung Planung, Projektentwicklung gegangen wäre. Und der Projektname war Edison, damals mit einem E geschrieben, nach dem Thomas Alva Edison, dem genialen Erfinder, der sehr viel im Bereich der Elektrotechnik auch entwickelt hat. Und es ist nicht zur Umsetzung gekommen, aber irgendwie war das so ein Herzensthema von mir. Und ich hatte noch eine Mappe bei mir, die habe ich immer noch, wo ich selber damals laien- und amateurhaft ein Logo gezeichnet habe und den Firmennamen einmal so skizziert habe. Und das habe ich mir dann mitgenommen, wie ich dort weggegangen bin. Und habe mir gedacht, irgendwann einmal möchte ich sowas Ähnliches machen. Und ja, das ist dann lange Zeit in der Schublade geblieben. Und wie ich meine jetzige Geschäftspartnerin, die Ursula Marek, wieder getroffen habe, haben wir am Ende unseres ersten gemeinsamen Treffens damals im Stadtcafé auf der Freiung, wenn man es kennt, einen grundsätzlichen Deal gemacht, weil wir eigentlich sicher waren, dass wir auch nach diesen 3 Stunden, okay. eine Firma gründen wollen. Und der Deal war, dass sie die Unternehmensfarbe bestimmen darf und ich den Namen. Mhm. Und da habe ich sozusagen mein altes Herzensprojekt wieder rausgezogen und habe gesagt, die Firma soll Peter Edison heißen und sie ist jetzt grün von der Farbe her.
Und warum habt ihr es dann mit A geschrieben? Weil es doch nicht so nahe dran sein soll.
Naja, wir wollten einfach nicht zu nahe an der Elektrotechnik genau. sein, mhm. Weil das sozusagen etwas, insinuiert hat, was nicht unser Geschäft ist im Innersten.
Ich kenne die Ursula, ich sage auch manchmal Ursi, relativ lange und sehr gut und sie hat ja bei Accenture gearbeitet, bei Magna. Habt ihr da früher berufliche Berührungspunkte auch gehabt mit einer Vorgängerfirma, die wir von bei dir genannt haben?
Nein, überhaupt nicht. Wir kennen uns wirklich von der vorher angesprochenen Ausbildung. Das war unser erster Kontakt.
In den Shownotes verlinken werde ich adison.at. Schreibt man mit A und spricht man mit E aus. Und jetzt sprechen wir mal kurz über euch, über die Schwerpunkte. Was bietet ihr an?
Ja, wir sind an und für sich sind wir eine Unternehmensberatung, sozusagen vom Gewerbe her. Um so mal von der Ecke aufzuzäumen. Wir nennen uns Geschäftsmodellentwickler.
Klingt super, finde ich. Und ja. Man kann sich easy was darunter vorstellen.
Ja, das war die eine Idee. Geschäftsentwicklung ist für uns vor allem eine Sichtweise mhm. und ein Weg, Dinge anzugehen, der ein bisschen breiter ist. Das heißt, wir wollen bei unseren Projekten und für unsere Auftraggeber und Kunden immer auch deren Markt, deren Lieferanten, deren Kunden mit einbeziehen. Und das ist durch die Sichtweise Geschäftsmodell mhm. einmal gewährleistet. Im engeren Sinne machen wir von einer klassischen Strategieberatung über Customer Experience Management, Organisationsentwicklung und auch Projektmanagement, alles was so unter diese vier Standbeine oder was unter diesen vier Schlagworten abgedeckt wird.
Du hast jetzt vier gesagt und ich finde bei euch den Smart Dolphin Ansatz. Da geht es um 3 Schritte zum Erfolg. Du kannst dich sicher in- und auswendig. Ich habe die Webpage online und prüfe dich jetzt. Was sind die 3?
Ja, das macht mir mal extrem nervös, ja, super, weil ich es wahrscheinlich so 1:1 nicht replizieren kann. Aber was ich jedenfalls weiß ist, weil wir haben das ja gemeinsam entwickelt, ist das Grundprinzip. Und das Grundprinzip heißt, dass Technologien nur dann einen Kundennutzen generieren können, wenn sie ein Kundenbedürfnis abholen, adressieren oder bedienen. Ist das nicht der Fall, dann ist die Gefahr relativ groß, dass es in die andere Richtung losgeht. Und unter dieser Sichtweise Geschäftsmodell habe ich ja zu Beginn gesagt, dass wir da immer Kunden mit reinnehmen. Und unter Kunden verstehen wir da vor allem die Kunden, unser Auftraggeber. Mhm. Das heißt, wir arbeiten von der Methode her kundenzentriert. Das heißt, der Ausgangspunkt oder der Auftakt aller unserer Projekte ist in der Regel ein Modul, wo es einmal darum geht, die Bedürfnisse der Kunden, unserer Auftraggeber zu erforschen, in deren Welt einzutauchen, deren Perspektive kennenzulernen, deren Sichtweise aus das Unternehmen, also auf unseren Auftraggeber von außen jetzt, mhm. Einmal mitzunehmen und abzuholen. Und aus diesem Perspektivenwechsel kann man dann über unterschiedliche Methoden sehr schön die Bedürfnisse ableiten. Das heißt, welche Wünsche, welche Erwartungen haben die Kunden, unsere Auftraggeber an das Unternehmen in ihrer Tätigkeit, welche Sorgen, Ängste haben sie, und das ist eine sehr wesentliche, eine sehr relevante Leitlinie, um dann in weiterer Folge, so wie es konkret beim Smart Dolphin Ansatz gedacht ist, Technologien zu bewerten und dann in weiterer Folge auch einen Nutzen abzuleiten, ein Problem zu lösen. Das heißt, die Bedürfnisse sind aus unserer Sicht die ideale Leitlinie, um ganz zum Schluss von so einem Prozess dann ein Produkt zu entwickeln, ein Service aufzusetzen, das wirklich ein Problem beim Kunden löst.
Und wie kommt es zu dem Namen Smart Dolphin?
Das ist das Produkt einer längeren Jam-Session.
Die Farbe ausgesucht? Nein, Spaß beiseite. Ja.
Eines Brainstormings. Mhm. Smart liegt, glaube ich, auf der Hand, ja. Weil es darum geht, klug und vernünftig vorzugehen. Wir haben dann versucht, irgendwas zu finden, was diese Klugheit auch ein Stück weit repräsentiert, und haben uns da ja alles Mögliche überlegt. Früchte, Obst, zu der Zeit, du kannst dich erinnern, war der Blackberry noch etwas, was sowas wie ein Benchmark war. Ja, und wir sind dann auf einen Delfin gekommen, weil man gedacht, okay, Delfin ist sympathisch, erwiesenermaßen und durch die Wissenschaft bestätigt da ein kluges Tier. Und Tiere und kleine Kinder funktionieren angeblich im Marketing und im Sales immer ganz gut.
Genau, und das war dann, hast du das erklärt auch mit dem Marketing.
Gell? So schaut es aus, und so genau. War das dann die Geburt des Smart Dolphins, des klugen Delfins.
Ja, finde ich gut. Ich finde auch Geschäftsmodellentwickler ist irgendwie so ein positives Wort, so wie mein Lieblings-Hashtag ist Glaub an dich von der Erste. Da kannst du nichts falsch machen mit Glaub an dich. Das ist einfach, das ja, ist was Gutes. So, die nächste Frage ist, also ihr habt da intensive Zusammenarbeit mit euren Kunden natürlich und deren Kunden dann auch. Geht das manchmal so weit, dass es auch in Richtung Interimsmanagement geht, oder seid ihr immer die Externen?
Also Interimsmanagement ist nichts, was wir jetzt als unsere Kernaufgabe sehen würden. Ich habe jetzt etwas gezögert, weil ich kurz überlegt habe, ich habe das in meiner Vergangenheit in einer anderen Funktion gemacht, und das war jetzt so kurz mein geistiger Quercheck. Das wäre sehr am Rande unseres jetzigen Leistungsspektrums, ja.
Okay. Ich springe jetzt in die Ist-Zeit, und zum Thema KI, das haben wir ganz, ganz stark, und da möchte ich auch einen Satz aus der Anmoderation, die ich zu dir treffen durfte, wiederholen und in Kürze Workshop-Co-Host zum Thema KI bei der Moving Forward Conference in Wien. Diese Folge nehmen wir jetzt kurz vor dem 4.11. auf. Am 4.11. wird sie gesendet, und 10 Tage nach dem Ausstrahlungstag, am 14.11., findet eben diese Moving Forward Conference in Wien statt. Veranstalter ist da mit der Seppi Mantel, der da in unseren Serien immer wieder vorgekommen ist. Ihr seid dabei und habt einen Workshop dort zum Thema How to Create Value for Your Customers Through AI. Nicht zu viel spoilern, aber ein bisschen schon bitte. Was werdet ihr da rausarbeiten?
Ja, zum einen sind wir mal sehr stolz und auch froh, dass wir auf der Konferenz sein dürfen, dass wir dort ein Teil davon sind. Und der große Titel von der Konferenz ist Artificial Intelligence and Future Skills. Mhm. Und wie du gesagt hast, machen wir dort einen Workshop, der das Thema Kundennutzen, Customer Value auch beleuchten will. Und ich habe vorher gesagt, dass wir auf Kundennutzen und das Generieren des Kundennutzens spezialisiert sind, dass wir darauf fokussieren. Und wenn man so ein bisschen die AI-Diskussion zurzeit verfolgt, dann wird es ja sehr oft auf einer, wenn ich mal so sagen, der philosophischen Ebene abgehandelt. Was wird das für Auswirkungen haben? Wie wird sich das auf die Arbeitswelt auswirken? Wie funktioniert das und so weiter und so fort? Und uns aus unserem Geschäft heraus, wenn du so willst, auch aus der Geschäftsmodellentwicklung interessiert, aber schon die konkrete Anwendung. Das heißt, wir sind keine Techniker, wir sind keine Softwareentwickler. Wie das funktioniert, darf uns in unserem Job einmal ein Stück weit wurscht sein, wenn ich es so sagen darf. Uns interessiert vielmehr, welche Probleme kann ich da bei Kunden lösen, welchen Nutzen haben Anwendungen, die auf der Technologie basieren. Also uns interessiert nicht die Digitalisierung, sondern, wenn du so willst, im Vergleich der Short Message Service oder die konkrete Anwendung, wie das funktioniert. Und das trifft auch uns selber. Und wir wollen dort gemeinsam mit den Teilnehmerinnen,
also wir, die Ursula und du,
wir, die Ursula gemeinsam? Und ich, wir, genau, Edison, ja, genau. Einmal vorstellen, wie wir vorgehen, wenn es darum geht, Kundennutzen zu generieren, und gleichzeitig aber anschauen, welche Alternativen gibt es jetzt, konkrete Anwendungen, wo KI unterstützen kann. Und wir wollen wissen, wie das mit KI und ob das mit KI besser funktioniert. Was sicher ist, ist, dass man viel mehr Daten mit KI bearbeiten kann, dass man mehr machen kann, dass man effizienter sein kann, wenn es darum geht, viel zu machen. Aber ob es auch besser wird, das ist dort eine Frage, die wir mit den Teilnehmern gemeinsam diskutieren wollen und ein Stück weit auch vorstellen, wie wir da agieren und was wir schon ausprobiert haben.
Ich muss auch Danke sagen, wir sitzen hier zu zweit in meinem Studio, sind aber eigentlich zu dritt, nicht weil die Ursula da ist und nicht erwähnt wird, sondern weil mein Avatar immer dabei ist, den ich dir im Vorfeld auch schon zeigen durfte, der ist jetzt eine Woche jung, probiert ziemlich knapp ans Real-Time-Ich, also ans Real-Me ranzukommen, die Stimme digitalisiert rein aus dem Podcast. Ich setze da große Stücke drauf. Wie geht's dir mit Avataren und diesen doch... Deepfake ist ein Riesenthema, aber das kann ich auch im Bösartigen, ohne dass du Bescheid weißt, wenn es irgendwas von dir im Netz gibt. Ne? Wie stehst du zu den Themen? Avatare, künstliche Stimmen und sonstige Dinge.
Naja, ich stelle mir immer die Frage, auch aus unserem Geschäft heraus, zu was? Ja. Natürlich, wenn man sich einfach mal die technische Möglichkeit gibt, ist es teilweise überwältigend. Mit dem Aspekt der Faszination oder des gruseligen Schauers auf der anderen Seite. Wenn das abgeklungen ist, dann stelle ich mir immer die Frage, wozu das Ganze und wem kann das etwas nützen? Welche Anwendungen gibt es, die darauf basieren? Und ich glaube, das ist eine nüchterne Frage, die hilft, das Thema für einen konkret einzufangen. Weil es technisch zu verstehen, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für jemanden wie mich jedenfalls, der kein Programmierer ist, der hier keine Skills hat. Ich habe mir das am Wochenende im Rahmen einer Veranstaltung von einem Programmierer erklären lassen auf der Zugfahrt hin und zurück. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, während wir gesprochen haben, eine Ahnung bekommen habe, wie das funktioniert. Ich habe es aber dann nachher nicht mehr wirklich gut wiedergeben können. Er hat mir jedenfalls versichert, dass das Ganze von Menschen gebaut ist, mhm, und dementsprechend auch fehlerbehaftet ist. Und das hat für mich etwas entlastend gewirkt, weil der das eigentlich als jemand, der aus dem Fach kommt, sehr stark relativiert hat. Mhm. Und gesagt hat, man muss schon schauen, was das Ganze für einen Sinn hat und ob das auch besser funktioniert, als wenn es Menschen machen. Also es ist nicht ein Selbstzweck. Das ist, wenn ich die Kurve kratzen darf, sozusagen das, was, glaube ich, relevant ist. Wem nützt es? Welche Probleme löst es? Was macht es besser als vorher? Nur weil es toll ist, da haben wir schon viel Technologien gesehen in den letzten Jahren.
Oder auch, weil man sich den Anstrich geben will, als Unternehmen oder auch muss als börsennotiertes Unternehmen, weil es einfach irgendein Part in der Corporate Story, in der Equity Story mit diesen Facetten erwartet wird. Wir wollen Texte, die wir uns hin und her mailen mit verschiedenen Avataren dann zu YouTube oder TikTok-Videos, was ich schon als Case sehe, der arbeitserleichternd ist und vielleicht auch eine Spur leibend. Aber da müssen wir noch arbeiten dran, auf jeden Fall.
Es werden sich extrem viele Anwendungsfälle ergeben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Nicht zuletzt deswegen, weil das unser Geschäft ist, solche Anwendungsfälle und solche Use Cases zu entwickeln, gemeinsam mit unseren Kunden. Ich bin nur der Meinung, welche das sind. Da werden wir einfach arbeiten und noch schauen, was sich da alles für Möglichkeiten ergibt. Ich denke, wir wissen das einfach nicht. Und das ist eigentlich das Spannende dran. Wahrscheinlich werden es nicht die sein, die wir jetzt kennen.
Ja, da bin ich ganz überzeugt. Also ich habe auch nie einen Businessplan gern abgegeben, weil Ende des Jahres habe ich mit anderen Dingen Umsätzen gemacht, die ich zu Jahresbeginn noch gar nicht gekannt habe, weil die einfach plötzlich da waren und wir waren immer schnell. Ja. Geschäftsmodellentwicklung klingt bei dir auch so, dass gerne hinterfragt wird, ob das alles Sinn macht, was das Unternehmen tut und ob man nicht mehr hinterfragen sollte, oder? Lese ich das so richtig raus, auch durch deine KI-Antwort jetzt?
Ja, und zwar mit einer vorrangigen Quelle, und zwar den Kunden. Ja. Kunden, unser Auftraggeber in dem Fall. Das heißt, ob es einen Sinn macht und was man machen sollte und wie es ausschauen sollte, da ist unserer Meinung der Kunde ein aufgelegter Gradmesser, wenn man so will. Die Kunden wissen schon, was sie sozusagen für Bedürfnisse haben. Wichtig ist, dass man die berücksichtigt. Wir sind diejenigen, die wissen, wie man diese Kundenbedürfnisse auch dokumentiert und identifiziert und herausbekommt. Und auf Basis derer lässt sich dann eben super arbeiten. Ja, und das ist aus unserer Sicht die Leitlinie, die pragmatische Leitlinie, um Probleme der Kunden zu lösen, Produkte darauf aufzubauen, erfolgreich zu sein am Ende des Tages.
Und es ist natürlich ein NDA und behaftetes Geschäft und sehr intim, also wird man nicht groß darüber reden, wer die Kunden sind, sind einige Börsennotierte dabei gewesen, das weiß ich, aber wir sprechen hier nicht über die Kunden hier. Was ist das, was an dem Job, wie ihr ihn euch gemeinsam, die Ursula und du, gebastelt habt, Spaß macht?
Das sind viele Dinge, muss ich sagen. Gott sei Dank, ja. Darum entfleucht mir da ein Lächeln. Ein Punkt ist, dass die Aufgabenstellungen, auch wenn wir uns in einem vorher diskutierten Feld aufhalten, doch immer sehr unterschiedlich sind im Detail. Und wir als relativ kleines Unternehmen, ich bezeichne uns immer als Boutique-Lösung, auch in der Lage sind, individuell und maßgeschneidert in den Projekten für unsere Auftraggeber vorzugehen. Das heißt, es ist von der Methode, die wir anwenden, oft ähnlich, aber die Herausforderung im Detail unterschiedlich. Und da gilt es, flexibel zu sein, fokussiert zu sein, zu schauen, was sind da wirklich die Hebel, damit wir auch jetzt unseren Kunden und Auftraggebern einen Nutzen bringen. Das ist ja, gilt ja für uns genauso. Das heißt, diese abwechslungsreiche, flexible Tätigkeit ist etwas, was extrem bereichernd ist und dann auch sozusagen durchaus auch intellektuell auf Trab haltet.
Das kann ich mir vorstellen. Und man muss auch, glaube ich, viel Fingerspitzengefühl mitbringen, weil nicht immer wird man auf Liebe intern stoßen, wenn der Chef jetzt sagt, jetzt hole ich euch rein und ihr macht das besser. Gibt es sicherlich Mitarbeiter, die sich angegriffen fühlen, weil sie es vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gemacht haben?
Kommt vor, ist ein Thema, richtig. Ja. Wir wollen das aber auf unterschiedliche Art und Weise berücksichtigen. Zum einen ist es einmal vom Grundsatz so, dass wir vergleichsweise wenig Zeit für die Analyse und die sozusagen Beschreibung des Ist-Zustandes aufwenden. Wir wollen uns sehr stark in unseren Projekten und gemeinsam mit unseren Kunden jetzt auf ein Soll, auf den Wunsch, auf das Ziel
auf
fokussieren.
Moving Forward in Wahrheit. Ne?
Auch es ist ganz schön in dem Titel von der Konferenz auch zusammengefasst, also nach vorne schauen und schauen, wo wollt ihr hin, was ist euer Ziel. Dafür verwenden wir extrem viel Zeit, weniger in sozusagen in der Beschreibung bestehender Probleme. Das ist einmal der erste Punkt.
Das macht es schon mal leichter, ja, genau.
Das macht es für ihn leichter, weil er auch nicht durchleuchtet, bewertet oder analysiert wird, sondern also, wir sagen.
Ich werde es mehr als Chance, denn als mein persönliches Risiko gesehen, als Mitarbeiterin.
Absolut, absolut. Ja. Also das ist der wichtige Approach, den wir haben. Wir arbeiten vorzugsweise im Soll, wann es immer möglich ist. Und der zweite ist, dass wir im Sinne einer Co-Creation nicht nur die Kunden unserer Auftraggeber in die Entwicklung neuer Lösungen, neuer Produkte mit einbinden, sondern auch die Mitarbeiter unserer Auftraggeber. Ja. Das heißt, ich habe vorher gesagt, dass wir uns mit den Kunden unserer Auftraggeber beschäftigen. Wir machen das sehr gerne über Tiefeninterviews. Und bei diesen Tiefeninterviews sind zum Beispiel regelmäßig Sales-Mitarbeiter unser Auftraggeber dabei. Die haben dann die einmalige Gelegenheit, völlig ohne Druck und ohne Verantwortung zuzuhören, wie ein Dritter mit ihren Kunden spricht, und zwar über das Unternehmen.
Ein Argumente- und Gegenargumente-Katalog, der was wert ist.
Absolut, ja. Und die sind natürlich vorher und vorab extrem skeptisch. Du weißt, du kommst auch aus Sales und Marketing, und da ist die Kundenbeziehung und den Kundenstock, den man sich mühsam aufgebaut hat. Ja. Das ist etwas sehr Wertvolles, klarerweise, fürs Geschäft, und auf der anderen Seite aber auch etwas sehr Sensibles, wo man einen Dritten, der von außen kommt, einmal nicht so ohne Vorhängencheck durchlässt. Und wir nehmen uns aber auf der anderen Seite das wissend die Zeit, einmal intern zu überzeugen und zu sagen, okay, dann kommt ihr bitte mit. Nehmt die Gelegenheit wahr, hört einmal euren Kunden zu, wie sie über eure Firma sprechen, ohne dass ihr jetzt in irgendwie in irgendeiner Weise gefordert seid, da Antwort drauf zu geben oder Einwände zu behandeln und so weiter und so fort. Ist zu Beginn immer mit extrem viel Skepsis verbunden, um es mal höflich auszudrücken. Jeder, der dann einmal dabei war, bedankt sich nachher bei uns, dass das möglich war.
Ja, finde ich großartig und vor allem, dass ihr weniger Zeit auf den Ist-Zustand, also auf die Zukunft und die Chance, die die Branche und letztendlich da bringt, auch mit der ganzen Dauermetamorphose, in der wir leben, mitbringen. Wir werden in den Shownotes verlinken, wie ich es schon erwähnt habe, die Edison, also die Addison.at, dann die moving-forward.com, die Konferenz, 14.11., da kann man sich noch anmelden. Das ist, glaube ich, ein spannendes Angebot. Auf der Homepage ein bisschen herumsurfen. Ich bin mit meinen Fragen fast durch, weil Sturm Graz ja immer auch noch.
Ein wichtiges Thema.
Kann man zufrieden sein, oder? Mit der Entwicklung der letzten Quartale und Saisonen.
Kann man mehr als zufrieden sein, insbesondere wenn man so wie ich auf schon eine sehr lange Fan-Karriere zurückblicken darf.
Ja, als persönliches Anliegen im Vorgespräch, deswegen erwähne ich es jetzt.
Absolut, ja, wir müssen über wirklich wichtige Dinge reden, ne? Nein, nicht nur über das Geschäft, sondern auch über Fußball und da insbesondere über Sturm Graz. Ja. Und Sturm, muss ich sagen, jetzt natürlich komme ich auch wieder nicht ganz von meiner beruflichen Brille runter. Sturm hat nicht nur sportlich, finde ich, eine beeindruckende Entwicklung in den letzten Jahren durchgemacht, sondern durchaus auch, was das Management betrifft, was Strategie betrifft, was die Fanbetreuung zum Beispiel betrifft. Die machen da sehr viel richtig, wo wir auch jetzt aus unserer Profession heraus mit der Zunge schnalzen. Nicht nur, was den Sport betrifft.
Und selber auch mal bei Sturm gekickt?
Im besten Sinne nicht, weil ich glaube...
Du willst ja der Mannschaft auch moving forward bringen.
Erstens das und zweitens die einzige Möglichkeit, wie ich Sturm in der jetzigen Situation noch irgendwie schaden könnte, wäre durch eine aktive Teilnahme am Spielfeld. Vor allem im Tor, glaube ich, das wäre wirklich sozusagen der Anfang vom Ende.
Ja, vielleicht ergibt sich ja mal eine berufliche Zusammenarbeit, weil auch das Scouting wird ja immer mehr in die KI-Richtung mit den ganzen, welcher Spieler passt zu uns, Marktwert. Spannend.
Ja, da möchte ich über dieses Medium gerne dazu aufrufen.
Ja,
bei den Verantwortlichen von Sturm Graz, wir stehen bereit. Ja.
Und bei allen anderen, die sich interessieren, auf der addison.at, die man Edison ausspricht, findet man natürlich die Kontaktdaten vom Dominik, von der Ursula, von Edison. Ja, ich freue mich auf die Konferenz. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ein Länderspiel ist an dem Tag. Aber wird sich eine spannende Geschichte werden. Danke, dass du da warst. An euch da draußen danke fürs Zuhören. Eine, glaube ich, intensive, bereichernde Folge. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, Christian. Ja, und ich sage auch nochmal danke für die Einladung und eine schöne Zeit.
Wunderbar. Tschüss.